Zu welcher Generation gehören Sie? Zur Wirtschaftswundergeneration, den Boomern oder zur Generation X? Solche Generationsetiketten entstehen, wenn Soziologen für eine Altersgruppe historische oder kulturelle Besonderheiten feststellen, die den Zeitgeist und damit auch politische Präferenzen prägen. Meine Generation, die Generation X, ist geprägt vom Siegeszug von Computern, später dem Mauerfall und dem Zusammenwachsen Europas. Unser Zeitgeist war von persönlicher und politischer Freiheit, einer langen Friedensphase und einem zunehmenden Umweltbewusstsein bestimmt. Heute dominieren andere Themen, Krieg und Frieden, Migration und Sicherheit und auch wieder die Sorge, wirtschaftlich abgehängt zu werden. Und was bedeutet das politisch? Werden Grüne, Linksparteien und Liberale die großen Verlierer der letzten Wahlen vom neuen Zeitgeist schlicht zurechtgestutzt? Profitieren jetzt vor allem rechte und konservative Parteien? Links-Rechts-Verschiebung, Zeitgeist im Wandel, das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und ich begrüße dazu im Studio den Soziologen Harald Welzer und Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter der CDU. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Herr Welzer, in der Anmoderation habe ich das Wort Zeitgeist benutzt. Ist das ein Begriff, mit dem Sie als Soziologe etwas anfangen können? Ist das überhaupt eine sozialwissenschaftliche Kategorie?
Nein, es ist natürlich überhaupt keine wissenschaftliche Kategorie, aber es ist so etwas wie so ein feuilletonistischer Begriff, mit dem man beschreiben kann, was so eine aktuelle Stimmung vielleicht über große Teile der Bevölkerung irgendwie so, wie das so rumwabert. Das ist eigentlich so der Zeitgeist.
Wir haben jetzt nach der Generation Y, zu der Herr Amthor gehört, ja schon mittlerweile die Generation Z oder Gen Z, sagt man auch dazu. Diese Begriffe, die versuchen ja immer eine ganze Gruppe zusammenzufassen. Können die wirklich eine Lebenswirklichkeit am Ende abbilden?
Nein, es sind ja Generalisierungen und man versucht ja tatsächlich über Generationen jeweils etwas Gemeinsames zu identifizieren. Ich würde aber sagen, wenn man es wissenschaftlich betrachten würde, geht sowas nur im Nachhinein. Also man weiß eigentlich nie, welche Generation gewesen ist. Das wird sie dann, wenn sie historisch wirksam wurde. Deshalb gab es die 68er, die ja sozusagen in kultureller Hinsicht unheimlich viel verändert haben. Aber die waren natürlich keine 68er 1968, sondern sie wurden es später. Oder eine Nachkriegsgeneration wusste vorher auch noch nicht, dass es eine Nachkriegsgeneration ist. Insofern ist es so ein bisschen so eine Modeklamotte. Also das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, na ja, das wird man in 10 Jahren gar nicht mehr wissen, wer Z und Y und sonst was gewesen ist.
Tatsächlich ist das so.
Ja, denke ich.
Herr Amthor, Sie gehören zur Generation Y, zumindest wenn man diesen Zuschreibungen folgen mag. Jetzt sind Sie ein noch relativ junger Politiker. Wie ist Ihre Einschätzung? Inwieweit bestimmt Politik den Zeitgeist oder wird am Ende doch die Politik durch den Zeitgeist bestimmt?
Naja, ich würde zunächst zu dem Generationenbegriff ganz Herrn Welzer beipflichten. Ich glaube, diese Beschreibung jetzt in diesen vermeintlichen Kategorien von Generationen für einzelne Gruppen, das verkennt ja auch die Vielfalt innerhalb derzeit aktueller Gesellschaften. Also die Generation Fridays for Future, wenn die manche so beschrieben hätte, die war damals genauso wenig gleichförmig, wie es heute auch nicht die gleichförmige immer noch wahrscheinlich selbe Generation gibt, die dann vermeintlich den Rechtspopulisten hinterherläuft. Also Generationen sind immer vielfältig. Und ich würde schon sagen, auf die Zeitgeistfrage ist es ähnlich. Das ist ein eher feuilletonistischer Begriff. Wichtig ist aber schon für die Politik, wie man diesem Zeitgeist begegnet. Wir haben das ganz konkret auch jetzt bei der Erarbeitung der neuen Grundsatzprogrammatik der CDU uns auch gefragt. Da hat der Mainzer Historiker Andreas Rödder, der ja für uns die Grundsatzprogrammkommission maßgeblich mitgebracht hat, es auf den schönen Satz gebracht, wer immer nur das abräumt, was andere auftischen, wird zum Tellerwäscher des Zeitgeists. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen nicht Tellerwäscher des Zeitgeists sein, die immer nur sozusagen reagieren, sondern Politik muss immer auch einen Präge- und Gestaltungsanspruch haben. Und deswegen ist es wichtig, dass Politik nicht versucht, immer nur diesem vermeintlich feuilletonistisch eher zu beschreibenden Zeitgeist hinterherzulaufen, sondern einen eigenen inhaltlichen Prägeanspruch zu haben. Das ist jedenfalls mein Politikverständnis.
Wenn Sie aber sagen, dass man auf den Zeitgeist versucht zu reagieren, auch mit dem neuen Grundsatzprogramm, dann gibt es ja auf jeden Fall eine Wechselwirkung. Man nimmt den Zeitgeist wahr, dem man begegnen will, so haben Sie es, glaube ich, gesagt. Inwiefern läuft denn nicht am Ende trotzdem Politik Gefahr, dass man einem Zeitgeist in gewisser Weise hinterherläuft? Weil am Anfang steht ja immer die Analyse.
Genau, deshalb aber gerade der für uns leitende Punkt bei der Erarbeitung etwa des Grundsatzprogramms der CDU, gerade nicht dem Zeitgeist hinterherzulaufen, zu fragen, was sind jetzt irgendwie die Themen, die gerade besonders populär sind, darauf geben wir eine Antwort, sondern wirklich zu fragen, wo besteht eigentlich nicht nur heute, sondern auch auf eine längerfristige Perspektive, die in der Politik oft zu kurz kommt, Reparaturbedarf. Und wie schaffen wir es auch, jenseits von tagespolitischen Themen eine langfristige Erzählung zu bekommen? Dafür ist es wichtig, den Fluchtpunkt klar zu haben, nämlich auch Begeisterungsfähigkeit wieder zu wecken für den Schutz auch der liberalen Demokratie, für die Problemlösungskompetenz unseres parlamentarischen Systems. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und deswegen war es für uns auch ganz wichtig, nicht nur tagespolitisch zu reagieren, Politik nicht nur als Verwaltung zu begreifen, sondern eben auch einen gestaltenden Anspruch für Zusammenhalt der Gesellschaft, für ein Leistungsprinzip, für ein Aufstiegsversprechen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das kommt in der Tagespolitik oft zu kurz. Das ist auch einer der Gründe, weshalb diejenigen, die dann oft verkürzende, aber zumindest in sich dann begeisternde, für manche begeisternde Ideen haben, weshalb die Zulauf haben. Und deswegen dürfen wir nicht nur mit dem Anspruch des Verwaltens, sondern müssen mit Gestaltungsanspruch dagegen gehen.
Herr Welzer, aus Ihrer Sicht des Soziologen, ist das so, wie Herr Amthor das gerade darstellt, dass man in der Politik unabhängig vom Zeitgeist ist? Oder ist es nicht doch eine Tendenz in der Politik, dass man nennt das dann Bürgernähe, dass man darauf schaut, was gerade die Themen sind, die die Menschen besonders bewegt?
Also ich finde, es ist weder Zeitgeist noch Bürgernähe, sondern es ist ja sozusagen in den negativen Ausprägungen eher eine Umfrage- und Talkshow-Orientierung, die sich Raum greift gelegentlich oder auch sozusagen eine Kultur, bestimmte steile Thesen zu formulieren im Morgenmagazin oder bei Twitter oder wie das inzwischen heißt und dann hinterher eine Diskussion anzutriggern, die sehr kurzlebig ist. Und insofern, Zeitgeistorientierung würde ja einen höheren Gestaltungsanspruch haben, so ähnlich, so habe ich Sie eben verstanden, auch Zeitgeist mitzudenken. Definieren. Das heißt ja eigentlich, wenn man es wörtlich nimmt, zu thematisieren, was an der Zeit wäre. Also aus meiner Sicht, die von Ihrer wahrscheinlich unterschiedlich ist, natürlich sehr stark die ökologische Fragestellung, die klimatologische Fragestellung, das wäre aus meiner Sicht an der Zeit, aus verschiedenen Gründen. So etwas zu thematisieren, wäre der Versuch, Prägekraft für den Zeitgeist zu entwickeln. Das gab es mal, diese Konjunktur flaut ja aus meiner Sicht leider sehr stark ab, aber das wäre das. Und nicht die Bürgernähe ist auch eine große, große Fiktion. Die wird mal gerne vorgetragen, wenn man sich vor die Kamera stellt. Aber man kann ja häufig, ich bin ja Publikum, das Gefühl haben, dass die Distanz zwischen Bürgerinnen und Bürgern und politischer Klasse, medialer Klasse, wirtschaftlicher Klasse schon eine relativ große ist.
Damit geben Sie ja das Stichwort. Wer bestimmt denn, was an der Zeit wäre zu tun? Ist es das, was Medien, was Politiker auf die Agenda setzen, oder ist das nicht manchmal schon was anderes als die Themen, worüber Menschen zu Hause in der Familie oder wegen mir auch am berühmten Stammtisch sprechen?
Naja, es ist was sehr Interessantes, weil es gibt ja so seismische Phänomene innerhalb der Gesellschaft. Wer hätte zum Beispiel, bevor Fridays for Future sozusagen aufgetreten sind in Gestalt dieser erratischen Figur Greta Thunberg, ja, die natürlich auch für eine mediale Öffentlichkeit was Interessantes verkörpert hat. Es hätte ja einen Tag vorher noch kein Soziologe, keine Soziologin gesagt. Genauso übrigens, wie wir vor dem 9. November 1989 keinen einzigen Sozialwissenschaftler gehabt haben, der das gesagt hätte. Das heißt, was an der Zeit ist, vibriert in ganz anderen Bereichen, in kulturellen Bereichen, vielleicht im Bereich von Jugendkultur oder auch, und da kämen wir auf die negative Seite der Geschichte, auch in reaktionären Kulturen, die uns jetzt ja sehr stark beschäftigen, also Rechtspopulismus und so weiter. Auch da hätte man wahrscheinlich die Vibrationen schon lange vor dieser Manifestation, wie wir sie jetzt sehen, spüren können.
Man könnte das auch so sehen, dass zum Beispiel Wahlen in Demokratien so ein Kristallisationspunkt sind, wo sich der Zeitgeist eben einen ganz klaren Ausdruck verschafft. Die aktuellen Wahlergebnisse im Osten, ist das aus Ihrer Sicht, Herr Amthor, Ausdruck des aktuellen Zeitgeists?
glaube zunächst, Wahlen sind Ausdruck dessen, wie Bürgerinnen und Bürger in unserem Staat demokratische Legitimation verleihen. Und das ist ganz wichtig, dass wir schon auch sehen, Parlamente und die dort gewählten Volksvertreter haben ja auch eine entscheidende Rolle in der Frage auch der Meinungsbildung und Artikulation in unserem Staat. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nicht zu sagen, es gibt den Zeitgeist, der ist völlig entkoppelt, da ist also der wahre Volkswille und dann gibt es da noch die gewählten Volksvertreter. Das ist ja dieser übliche Argumentationsweg, den die Populisten von ganz rechts und von ganz links versuchen. Die bemächtigen sich dann der vermeintlichen Volksstimme und sagen, das Volk sieht das aber alles ganz anders und wir sind die Einzigen, die dafür sprechen. Dafür sind Wahlen ein entscheidender Akt. Und deswegen ist schon der Aspekt wichtig, dass wir sehen, wir müssen auch, um das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie zu erhalten, sehr stark darüber reden, dass Menschen eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen müssen, dass Wahlen etwas ändern können und deswegen muss Politik unterscheidbar sein. Und deswegen ist es für mich ein ganz wichtiger Punkt und das ist ja auch der Politikstil, den Friedrich Merz sehr stark kultiviert, den wir auch in der CDU pflegen, die Unterschiede nicht an den politischen Rändern nur zu finden, sondern auch in der politischen Mitte sichtbar zu machen, damit die Menschen daran glauben, dass es zwischen dem, was man als Aufgabe der Zeit, wenn man das als Paraphrase für den Zeitgeist sehen will, und den Herausforderungen, die sich dann im Parlament abspielen, dass es da eine Parallelität gibt. Dafür müssen auch Unterschiede zwischen den politischen Parteien sichtbar und wählbar sein. Und dafür treten wir auch an.
Herr Welzer, ich will noch mal dem Zusammenhang zwischen Wahlen und Zeitgeist nachgehen. Es ist nicht lange her, da haben Grüne und Liberale gerade bei jungen Wählerinnen und Wählern ganz hervorragende Ergebnisse erzielt, beispielsweise bei der letzten Bundestagswahl. Jetzt bei den letzten Landtagswahlen im Osten, aber auch bei aktuellen Umfrageergebnissen sind die Zahlen für Grüne, aber auch Liberalen, man muss es ja schon sagen, regelrecht desaströs. Was sagt das dann aber, wenn Wahlen jetzt sozusagen die Form von Ausdruck, von Zeitgeist für Wählerinnen und Wähler sind, über den aktuellen Zeitgeist aus? Haben Linke, Linksgrüne, Liberale Ideen aktuell abgewirtschaftet?
Abgewirtschaftet wäre vielleicht ein bisschen heftig gesagt, weil wir haben ja nun noch einen großen Bevölkerungsteil, der nicht populistisch wählt. Ja, die darf man ja bei diesen Perspektiven nicht vergessen. Wir haben auch im Beginn diesen Jahres die großen Demonstrationen gehabt in allen Städten der Bundesrepublik, wo eine aktive Zivilgesellschaft auf die Straße gegangen ist und artikuliert hat, welche Form von Gesellschaft sie wollen. Das muss man ja mal auch würdigen. Das ist ja interessant. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr dramatisch, dass gerade in den jungen Bevölkerungsgruppen die AfD so unglaublich hoch scored. Übrigens auch so hoch scored, wie Sozialwissenschaften das nicht vorhergesehen hätten, noch vor wenigen Jahren. So, und wenn man jetzt weiß, dass eigentlich so eine junge Generation tatsächlich so etwas wie Zukunft verkörpert, dann sind wir allerdings mit dem Befund konfrontiert, dass da eine Bewegung nach rechts sichtbar ist, die antidemokratisch ist, also mindestens nicht in dem geteilten Verständnis, wie Sie oder ich Demokratie definieren würden, und die natürlich hinsichtlich der Orientierung auch antidemokratischen Positionen dann mit dem Kreuzchen auf dem Wahlzettel zustimmt. So, aber ich muss dazu was Entscheidendes sagen. Wir assoziieren seit langer Zeit Jugend mit irgendwie Aufbruch, Liberalität, Freiheit und so weiter. Wir haben aber historische Epochen schon gesehen, wo gerade Jugendbewegungen dafür gesorgt haben, dass der Marsch in eine ganz andere Richtung, nämlich dann im historischen Fall 33 folgende Nationalsozialist. Herr Amthor, Sie müssen nicht gleich zucken. Wir haben das soziologisch und historisch interessante und bedrückende Phänomen, dass die zentralen Akteure des Aufstiegs des Nationalsozialismus extrem jung gewesen sind, auch insbesondere an den Universitäten. Auch da assoziiert man ja immer Unis, das muss was Progressives, Liberales sein, weit gefehlt. Und das Regime hatte die jüngste Führungselite, die es überhaupt international jemals gegeben hat. Das heißt, Jugend kann auch ein Problem sein.
Das ist wahr. Ich glaube, nur deswegen habe ich gezuckt, dass dieser Bezug sozusagen, der Vergleich zur Jugendbewegung der Weimarer Republik, deswegen etwas ahistorisch ist, weil uns der Großteil der historischen Forschung ja eigentlich zeigt, dass die Jugendbewegung, die Radikalisierung der Jugend in der Weimarer Republik maßgeblich auch mit den Nachkriegserfahrungen zu tun hat. Und ich glaube, da gibt es schon große Unterschiede. Deswegen wäre ich nur etwas voreilig in dem Vergleich sozusagen.
Der Vergleich ist ja nicht eins zu eins.
Genau, ich sage nur, das ist aus meiner Sicht und auch in der historischen Forschung, glaube ich, der zentrale Punkt, dass man sagt, eine maßgebliche Prägung der Jugend in der Weimarer Republik hat natürlich auch zu tun mit den Verlusterfahrungen der Väter im Ersten Weltkrieg und diesen Folgerungen.
Aber ganz
das, glaube ich, müssen wir jetzt nicht.
Doch, es ist total interessant. Und zwar deswegen, weil die zentrale Erfahrung der jungen Generation in der Weimarer Republik gewesen ist, dass die Rezepte, die Realitätsbewältigung ihrer Elterngeneration, insbesondere damals der Vätergeneration, nicht getaugt hat, um eine vernünftige Zukunftsperspektive zu haben. Tiefgreifende Verunsicherung, die sich dann in der Orientierung an totalitäre Programme niederschlägt. Das ist der Witz. Und diese Frage der Verunsicherung ist für uns jetzt in der Gegenwart aus meiner Sicht eine ganz zentrale Frage. Wie gesagt, kein 1-zu-1-Vergleich, aber da ist der Punkt.
Also ich glaube, zumindest auf der Abstraktionsebene haben wir keinen großen Dissens. Ich glaube nur, wir müssen schon sehen, jetzt gerade auch in der Wertung, was heißt das für die junge Generation, auch dieses Wahlergebnis. Da besorgt uns natürlich auch das Erstarken der AfD, klar. Aber ich glaube, wir sollten vorsichtig sein mit dem Verdikt sozusagen, da gibt es jetzt eine starke Strömung der jungen Generation zu antidemokratischen Tendenzen.
Ja, so,
auch wenn
so
die ich sage nur, auch wenn die AfD sich dessen immer bemächtigt, nur zwei Aspekte vielleicht. Zum einen, die stärkste Kraft bei jungen Wählern zur Europawahl ist die Union gewesen. Auch wir hätten uns ein noch besseres Abschneiden gewünscht, aber wir sind stärkste Kraft bei den jungen Wählern gewesen. Und der zweite Aspekt, ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man nach der Motivation fragt, und das habe ich in vielen Jungwählerdialogen gemacht, dann ist es natürlich so, dass insbesondere viele junge Menschen sehen, dass die Auswirkungen der Migration einer Infrastruktur, die nicht nur durch die Migration, aber generell ja unter Druck steht, dass sie diese Probleme sehr viel lebensweltlicher erleben, indem sie diejenigen sind, die mit Bus und Bahn fahren, indem sie diejenigen sind, die in überfüllten Klassenräumen sitzen. Und da ist es, glaube ich, eine einfach lebensweltlich andere Distinktion, die die junge Generation im Moment erlebt. Und das ist, glaube ich, einer noch der Hauptgründe, jetzt gar nicht die Sehnsucht nach dem Totalitären.
Herr Welzer, genau da würde ich auch gerne noch mal anknüpfen wollen. Jetzt haben wir nun mal die Vergangenheit in Deutschland, die wir haben, mit den fürchterlichen Geschehnissen in der Zeit des Nationalsozialismus. Ist es nicht aber so, dass auch Zeitgeist, unabhängig von solchen sehr extremen Erfahrungen, manchmal das Pendel eher zu konservativeren und mal eher zu liberaleren Einstellungen auspendeln lässt? Also ist es nicht etwas Normales, dass auf eine vielleicht eher etwas liberalere Zeit dann etwas eine konservativere Zeit, also das Rückbesinnen von bestimmten Werten folgt? Oder ist das etwas eher
scheint mir zu beruhigend als Botschaft zu sein. Also wir können ja auf der einen Seite sowas wie ansteigende Zivilisierungsprozesse beschreiben, die über lange Strecken gehen. Und wir können dann, wenn es übel läuft, Entzivilisierungsprozesse beschreiben. Das ist was anderes als eine reine Pendelbewegung. Ja? Es geht nie irgendwas linear durch.
Aber Pendelbewegungen gibt es?
Naja, es gibt, weiß ich nicht, ob es Pendelbewegungen gibt. Ich glaube, das wird man so nicht messen können. Das wäre für Politik nämlich super einfach, wenn man dann sagen kann, oh, jetzt ist das Pendel gerade da, jetzt müssen wir X oder Y tun. Nein, ich glaube, es gibt eher Bewegungen, die in sich bestimmte Dynamiken haben. Und da wird es nämlich politisch sehr schwierig, ob man bestimmte Dynamiken noch wieder einfangen kann oder eben nicht einfangen kann. Und meine Befürchtung wäre, dass aber jetzt keine Panik mache, sondern eher das Votum dafür sehr genau zu betrachten, was sind die Aufstiegsfaktoren für den Rechtspopulismus und weshalb ist es bislang nicht gelungen, diesen Aufstieg abzubremsen. Und da ist natürlich das Thema der jungen Generation aus meiner Sicht ein besonders signifikantes Thema. Ich würde das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern das kann ja auch sein, dass aus den jungen Rechtspopulisten Rechten irgendwann die älteren Rechten werden und man sozusagen auch solche Prägungen über lange Zeiten hat, könnte auch sein, dass es in bestimmten Aspekten der ostdeutschen Gesellschaften tatsächlich auch ein Faktor ist.
Wobei ich, wenn wir Ostdeutschland ansprechen, man schon immer sagen muss, gerade auch jetzt im Umfeld des 3. Oktobers, es ist ja schon interessant, dass man sagen muss, im Vergleich Ost-West sehen wir dann oft diese Landkarten und sagen, oh mein Gott, das Erstarken der Populisten in Ostdeutschland. Wenn wir den Blick auf der Karte aber mal weiten um Deutschland herum und uns anschauen, was sind die Tendenzen zum Erstarken populistischer Bewegungen in Europa, dann kann man ja fast den Eindruck haben, nicht, dass ich das gut fände, aber dass Ostdeutschland fast eher die Normalität des Parteiensystems in Europa abbildet. Genau. Deswegen muss man schon sehen, wie geht man damit um. Aber mir ist das immer wichtig, damit nicht der Eindruck entsteht, das ist sozusagen dieser ostdeutsche Sonderweg und da hat die Einheit irgendwie nicht geklappt.
Sie müssen das als Politiker sagen. Aber
nee, ich finde, das
es gibt schon Spezifika.
Das ist so, aber ich will auch sagen, gerade diese Betrachtung, die ist jetzt nicht so die Politikerbetrachtung, sondern Steffen Mau als Soziologe, der auch aus Ostdeutschland kommt, hat auch genau das, finde ich, in seinem Buch Ungleich vereint, sehr gut herausgearbeitet. Und deswegen finde ich es nur ein wichtiger Punkt, dass wir auch im politischen System in Deutschland jetzt nicht den Eindruck haben, oder ist irgendwas Wildes in Ostdeutschland, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung auf dem europäischen Kontinent, wo wir schon sagen müssen, wir können froh sein, dass es vielleicht mehr Resilienz gibt noch in der Bundesrepublik Deutschland gegen diese Populismusversuchung im westdeutschen Teil. Aber das ist die Herausforderung vor der
Wahl. Lassen Sie uns mal den Versuch unternehmen, einzuordnen, wie man genau diese Wahlergebnisse und auch die Umfragen aktuell einordnen muss. Würden Sie sagen, Herr Welzer, das ist schon Ausdruck eines neuen Zeitgeistes, der eher konservativ ist, möglicherweise sogar rechtspopulistisch? Oder ist es doch vielleicht eher so etwas wie eine Abwehrreaktion gegen den vorherigen Zeitgeist, den man als linksgrünen Zeitgeist beschrieben hat, der im Übrigen das linksgrün ein Schimpfwort ist, das ist ja noch gar nicht so alt. Also eine Zeit lang galt ja linksgrün durchaus als etwas Progressives. Also was ist es jetzt, diese Wahlergebnisse und die Wahlumfragen? Eher eine Abwehrreaktion oder wirklich schon ein neuer Zeitgeist?
Ich weiß nicht, also vielleicht können wir uns ja von dem Zeitgeistbegriff mal verabschieden. Ich würde sagen, es ist eine neue gesellschaftspolitische Kultur entstanden, wo so etwas wie rechts, auch bis hin zu rechtsextrem, in eine Form von Normalität eingewandert ist, wo sie vor ein paar Jahren noch nicht gewesen ist. Daher auch nochmal dieses Augenmerk auf die jungen Wählerinnen und Wähler, für die auch eine Partei wie die AfD jetzt mal lebensgeschichtlich gar nichts Besonderes ist, sondern die gab es dann schon, die kannte man schon, deshalb kann man die vielleicht auch leichter wählen. Und insgesamt muss man natürlich verzeichnen, dafür gibt es viele Gründe und der Hauptgrund aus meiner Sicht ist tatsächlich fundamentale Verunsicherung aufgrund von geopolitischen Faktoren, aufgrund von Krieg, aufgrund von Klimabedrohung und, dass eigentlich das selbstverständliche Weltbild, was man hatte als im Westen sozialisierte Person, es kann einem im Leben nicht besonders viel passieren, außer persönlichem Unglück, Krankheit, Unfall, Scheidung, was weiß ich, so kritische Lebensereignisse. Aber unsere Gesellschaft wird so weiter sich entwickeln, wie das bislang der Fall ist. Das ist weg. Da ist eine ganz tiefe Verunsicherung. Und diese tiefe Verunsicherung macht die Suche nach Orientierung aus. Ja, Leute fangen an, Haltepunkte zu suchen, wenn sie die verloren haben. Menschen, die in sich ruhen, Sie haben ja vorhin den interessanten sozialpsychologischen Begriff der Selbstwirksamkeit verwendet. Also wenn man das Gefühl hat, meine Welt ist okay, ich kann wirksam sein, mir wird nichts passieren, dann tendiert man nicht zu Extremen. Und jetzt haben wir diese Tendenz aufgrund einer, glaube ich, sehr viel tiefergreifender Verunsicherung, als sie bislang soziologisch oder politisch besprochen wird. Das ist sozusagen die Perspektive einer fundierten Lebenssicherheit. Die ist den meisten Leuten abhanden gekommen. Und da gibt es noch keine Entgegnung von Ihrer Seite. Also jetzt pass pro toto.
Herr Amthor, ich versuche mal, ohne den Begriff Zeitgeist auszukommen.
Sie sehen, da sind wir uns sehr einig.
Zumindest eins kann man ja feststellen, es gab eine Zeit lang, fast zwei Dekaden, wo man jedenfalls, sagen wir mal, liberalere Projekte durchgesetzt hat in der Politik. Und da kommt man auch nicht an der Kanzlerschaft Angela Merkel vorbei. Wenn man überlegt, in der Zeit wurde die Wehrpflicht abgeschafft, die Ehe für alle wurde eingeführt, der Atomausstieg wurde endgültig gemacht. Das sind alles Projekte, die jetzt nicht zum Kernbereich konservativer Politik gehören. Trotzdem war sie mehrheitsfähig mit und hat 16 Jahre lang eine Kanzlerschaft am Ende doch sehr erfolgreich auch bestreiten können. Warum war Frau Merkel mit dieser Agenda so erfolgreich und warum ist die Ampel, die ähnliche Projekte vielleicht jetzt versucht voranzutreiben, so unbeliebt? Liegt es daran nur an diesen Themen oder liegt es an der Art und Weise, wie man versucht, so etwas durchzusetzen?
Also ich glaube, da würde man Olaf Scholz aber ungebührlich loben, wenn man die Qualität seiner Regierung mit der von Angela Merkel vergleichen würde.
Also, ich habe nur von der Agenda gesprochen.
Und auch bei der Agenda würde ich schon sagen, ich weiß, das ist immer so ein beliebtes Bild, oh, Angela Merkel, da gab es dann die schlimmen gesellschaftspolitischen Konzessionen und Linksrutsch der CDU. Zur Wahrheit gehört, glaube ich, auch zum ganzen historischen Bild. In 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel haben wir auch urkonservative Anliegen wie eine Konsolidierung der Staatsfinanzen, die Einführung der Schuldenbremse, viele andere Maßnahmen ja auch ergriffen. Also das würde ich nur zum ganzheitlichen Bild sagen. Ich glaube, da tut man Angela Merkel Unrecht, wenn man jetzt versucht, die Ampel agendamäßig sozusagen in eine Linie mit dieser Politik zu stellen. Was aber wahr ist, und deswegen den Kern will ich aufgreifen, wir sehen natürlich schon eine Akzentverschiebung im politischen System, die aber nicht damit nur zu tun hat, jetzt wie setzt die Politik die Agenda, sondern wie haben sich auch die Herausforderungen geändert. Deutschland hat auch durch die Ampelpolitik, aber nicht nur, durch verschiedene Faktoren eine zurückgehende Wirtschaftskraft. Wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit international. Wir sind in dem von Herrn Welzer zu Recht beschriebenen geopolitischen Spannungsfeld. Zunehmende Unsicherheiten, Migration mit einer Überforderung der Infrastruktur in Deutschland. Das erfordert andere Antworten, als sie vielleicht vor 10 Jahren noch in der Politik zu geben waren. Und das führt dann auch zu politischen Akzentverschiebungen. Und da ist schon klar, da sieht man, und da kann man drüber reden, ist das jetzt ein Rechtsruck oder ist das nicht vielleicht eher eine Linksflucht? Ich würde aber sagen, man kann schon feststellen, es gibt Akzentverschiebungen, die mit dem Begriff rechts und links allein aber auch gar nicht zu greifen sind. Schauen Sie sich das an, neue Phänomene wie das Erstarken von Sarah Wagenknecht und ihrem BSW oder auch in manchen Bereichen der AfD, die ja in der Sozial- und Wirtschaftspolitik an vielen Stellen oft ein dezidiert nach klassischer Diktion eher linkes Programm verfolgen. Da muss man sich schon fragen, ist die Kategorie links-rechts eigentlich noch richtig oder müssten wir nicht eher fragen, was ist sozusagen das Verhältnis zur repräsentativen Demokratie, zur Stabilität des demokratischen Systems, zu Populismus oder nicht? Und ich glaube, da würden wir mit den Kategorien weiterkommen als nur mit rechts und links.
Welzer, Sie haben jetzt weiter auf die globalen historischen Rahmenbedingungen abgehoben, warum möglicherweise auch Angela Merkel andere Projekte umsetzen konnte oder die Projekte umgesetzt hat und konnte, die sie umgesetzt hat und weshalb es möglicherweise jetzt bei der Ampel nicht mehr möglich ist. Sind es alleine diese Rahmenbedingungen? Ist halt, sagen wir mal, eine progressive Politik vielleicht auch etwas nur für eine Schönwetterlage, für eine globale Schönwetterlage?
Nein, also auch diese Frage kann man ja nicht ganz eindeutig beantworten, zumal eine progressive Politik für die Ära Merkel vielleicht auch nicht der ganz passende Begriff ist. Aber natürlich gibt es mindestens
keine progressive Politik, Sie lachen so zustimmend. Ne,
ich lache nur deshalb, weil der Befund ist ja nicht ganz falsch. Also ich würde mal sagen, wenn wir in derselben Sendung, die ja schon immer für kluge Reflexion bekannt war, wenn wir hier vor 10 Jahren gesessen hätten, hätten wahrscheinlich uns linke Politiker oder im Zweifel Kollegen von Ihnen auch erklärt, ja, also diese CDU, die ist natürlich für das Gestern und bremst das alles aus, dass jetzt sozusagen konservatives Maß und Mitte von damals dann heute schon progressiv genau. Ist, ist natürlich so. Ein spannender Befund.
Und das ist ein super Beitrag, Herr Amthor, weil das verdeutlicht, ja, nein, das verdeutlicht,
also, Sie mal, wo es hinführt.
Nein, empirisch wirklich super interessant, weil das ist ja genau diese Koordinatenverschiebung, die haben Sie jetzt genau eigentlich beschrieben, ja, dass gewissermaßen Angela Merkel von heute aus betrachtet progressiv, als progressiv einzuschätzen ist, sagt, dass wir, wäre jetzt meine Begrifflichkeit, in einer ziemlich regressiven Phase uns gerade befinden, was wir an vielen Indikatoren abklopfen können. Sei es das, was ich schon gesagt habe, Umwelt- und Klimapolitik ist eher auf dem Rückzug, die Frage der Migrationspolitik. halte ich für hochproblematisch für eine liberale Demokratie, auch insgesamt die Begrifflichkeiten.
Unterschiedliche Auffassungen.
Sind wir total unterschiedlicher Auffassung. Konservatismus ist nicht mehr richtig zu identifizieren.
Oh, das können wir gerne vertiefen.
Ja, und wir haben natürlich auch im Hinblick auf zum Beispiel die Perspektive, was Militär, Rüstung, Kriegstüchtigkeit, wie dieser Begriff rumgeistert, eine totale Veränderung. Das heißt, ich würde schon sagen, wir haben, ich nenne das Shifting Baseline, Entschuldigung für diesen Fachbegriff, aber Shifting Baseline bezeichnet, dass wir häufig in der Geschichte sehr schnelle Orientierungsveränderungen verzeichnen können, die die Menschen selber aber gar nicht richtig für sich merken, weil sie keinen Fixpunkt haben. Also wir können uns in unseren Überzeugungen, in unseren Einstellungen sehr schnell verändern, glauben aber, das habe ich schon immer gesagt. Ja? Und wir haben jetzt auf der einen Seite das Erstarken des Populismus in Form BSW und AfD, aber wir haben auch als Reaktionsbildung, und das ist ein Problem, was ihre Leute machen, natürlich auch eine Übernahme von Inhalten in Richtung nach rechts, also gerade in der Migrationsfrage. Und ich stimme Ihnen an der Stelle zu, wir kommen mit den klassischen Rechts-Links-Kategorien nicht mehr besonders klar, aber ein Unterscheidungsmerkmal zwischen liberalen Orientierungen und rechten Orientierungen ist die Einstellung gegenüber Menschenrechten und gegenüber Menschen überhaupt. Und wir haben eine Dominanz der Menschenfeindlichkeit, die kommt, und da müssen die
anderen
Parteien aufpassen.
Sie sollen sofort darauf eingehen, vor allem auch aufklären, was konservativ ist. Die Frage wurde gestellt. Einen Einschub erlauben Sie mir trotzdem. Atomausstieg, Ehe für alle, Abschaffung der Wehrpflicht war auch vor 10 Jahren alles andere, aber nicht konservativ, sondern ich glaube,
das zumindest nicht auch noch
klassisch konservativ in den Augen der meisten. Aber eins steht fest.
Also Herr Becker, jetzt haben Sie mir so viel auf den Tisch gelegt, das muss ich mal kurz einmal abräumen. Also das Wichtige ist ja, bei der Frage konservativ, ja oder nein, da können wir eine weitere Sendung machen. Jedenfalls sind Instrumente für sich genommen nie konservativ. Atomenergie, erneuerbare Energien, das sind Formen der Energieerzeugung. Das ist ein Instrument. Der dahinterstehende Wert ist die Frage Erhalt der natürlichen Lebensressourcen, Bewahrung der Schöpfung. Wehrpflicht ist ein Instrument. Der dahinterstehende Wert ist die Verteidigung des Landes, Patriotismus. Und deswegen würde ich mal sagen, wenn man das intellektuell redlich macht, sollten wir da weniger über die Instrumente, sondern über die Werte reden. Aber ich will den Punkt vor allem aufgreifen, den Herr Welzer gemacht hat, weil da haben wir einen diametralen Unterschied. Wir übernehmen nicht die Narrative populistischer Parteien. Ganz im Gegenteil. Nur weil die AfD über Migrationspolitik redet, wird es dadurch nicht zur No-Go-Area für uns. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir Populisten irgendwie eine Deutungshoheit zumessen in der Gestalt, dass wenn die ein Thema ansprechen, es deswegen für die politische Mitte unsagbar wird. Und es kommt noch eines hinzu. Sie haben jetzt ein schönes Aufmaß gemacht. Liberal und liberale Überzeugung, Menschenfreunde und rechts- und menschenfeindlich. Das ist natürlich eine Verkürzung. Wir sind uns einig, Rechtsextremisten, diejenigen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellen, diejenigen, die sich gegen unser liberales Menschenbild, die Werte des liberalen Rechtsstaats stellen, die sind ein Problem. Aber es gibt ja einen legitimen Bereich zwischen links, Mitte und auch rechts. Wer rechts und rechtsextrem gleichsetzt, der macht das Spiel der Populisten. Und da ist für uns ganz wichtig, ich glaube, dass BSW, AfD, andere, dass die so viel Zulauf haben. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass es an vielen Stellen Repräsentationslücken im Parteiensystem gab, dass man aus der Mitte des politischen Spektrums vorgetragen hat, Migration sei ein Schicksal, in dem man sich einfach beugen muss. Da finde ich es schon wichtig, politische Unterschiede müssen deutlich sein, damit die Wähler auch sagen können, es macht einen Unterschied, ob ich die Grünen, die SPD oder die CDU wähle, und das haben wir wieder erreicht.
Herr Amthor, Sie haben jetzt eine Unterscheidung zwischen Instrumenten und Werten aufgemacht. Ja. Sie haben gesagt, dass man rechts und rechtsextrem nicht gleichsetzen soll. Sie bleiben aber immer noch die Frage schuldig, was ist denn Konservatismus? Ja. Sie haben jetzt alles gesagt, was es nicht ist, aber was ist denn dann Konservatismus?
Ich finde ganz wichtig, und das ist eine Grundüberzeugung seit Edmund Burke und den britischen Konservativen, Konservativismus nicht als ein politisches Tagesprogramm zu verstehen, zu sagen, ich schreibe jetzt mal 10 Punkte auf und das ist es, sondern vor allem als eine Diskursregel zu verstehen, dass nämlich das Bestehende, auch Fehlerhafte, im Zweifel besser ist als das vermeintlich gepriesene Neue, und dass das Neue seinen Wert beweisen muss gegenüber dem Bestehenden. Eine natürliche Skepsis. Und Konservativismus, Sie haben ja nicht Unrecht, Herr Welzer, wenn Sie sagen, Konservativismus findet im politischen Spektrum oft nicht statt. Ja, da ist es oft so, dass es dann eine Gleichsetzung gibt von wirtschaftsliberalen und konservativen Inhalten und konservativ dabei etwas unter die Räder kommt. Da würde ich nämlich aber immer vertreten, als konservativer Politiker, als der ich mich auch verstehe, gehört es zum Beispiel dazu, Menschen auch mit ihren Ängsten ernst zu nehmen. Das haben wir nämlich auch an vielen Stellen nicht getan. Mancher wurde dann, wenn man Angst hat vor der Technisierung der Arbeitswelt, wenn man Sorgen hat zu der Frage, was macht zu viel Migration mit unserer Gesellschaft, dann wurde man als regressiv, als einer, der gegen den Fortschritt ist, schlimmstenfalls noch als rechts abqualifiziert. Da finde ich, müssen wir nur auch sagen, es ist in diesem Staat und gerade in einer Welt, die sich in einem rasanten Tempo verändert, in den Zumutungen der Transformation, die die vermeintlich Progressiven uns schneller und schneller zumuten wollen, ist es auch legitim, Sorgen, Ängste zu haben. Und konservative Politiker, die befeuern diese Ängste nicht, die nehmen sie aber ernst.
Naja,
und das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Und wenn Sie beschreiben, dass das im politischen System gelegentlich zu wenig vorkommt, dann teile ich das, aber mache deswegen ein umso stärkeres Plädoyer für diese Diskurshaltung des Konservativen hier in der Sendung.
Aber es wäre ja eine interessante Frage, wie sich zum Beispiel in Bezug auf die Migrationsthematik Konservatismus definieren würde. Denn wenn man vom christlichen Menschenbild und vom christlichen Familienbild ausgehen würde, würde man ja zur Kenntnis nehmen müssen, aufgrund der Lagen, weshalb Leute zunehmend gezwungen sind zu fliehen, zu migrieren oder sonst was, beginnen zu überlegen, was hat das für Implikationen für eine Außenbildungspolitik zum Beispiel, was macht man in den Ländern, aus denen die Leute kommen, was macht man hierzulande und bis hin, und da finde ich nichts Konservatives dran, dass man eine Fahrlässigkeit entwickelt hat, über andere zu reden. Übrigens, Ihr Parteivorsitzender und künftiger Kanzlerkandidat, oder nicht künftiger, ist ja schon
künftig. Künftig ist nicht schlecht, aber ja, dass er für den Kanzler als für den Kandidaten.
Ja, also der Kollege hat sich da ja nicht besonders konservativ hervorgetan mit seinen despektierlichen Äußerungen über Menschen in Zahnarztpraxen und dergleichen Dingen mehr. Das müssen wir jetzt nicht wörtlich wiederholen.
Aber Sie sind aber doch eigentlich kultiviert genug, um das ganze Bild von Friedrich Merz wahrzunehmen und nicht das auf einzelne Aussagen
zu reduzieren. Ich wollte nur sagen, das ist nicht konservativ, so zu sprechen. Und das ist auch nicht konservativ. Und das meine ich sehr ernst, weil das in der politischen Debatte gar nicht vorkommt, dass Sie einen großen Teil der Bevölkerung mit der Art und Weise, wie über die Migrationsthematik geredet wird und welche Maßnahmen kurzfristig ergriffen oder favorisiert werden, ein Gefühl, wir haben ja vorhin auch gerade über Politik als Gefühlsmanagement gesprochen, ausgrenzen und ihnen suggerieren die Nichtzugehörigkeit. Und das ist nicht konservativ. Das ist das genaue Gegenteil davon.
Zwei Dinge, das will ich kurz beantworten.
Das sollen Sie sogar, Sie können das so ein bisschen länger beantworten, aber nehmen Sie vielleicht noch mal eine Frage dazu mit. Der Kern da drin, was Herr Welzer gesagt hat, ist doch die Frage, inwiefern vielleicht ein Konservativer, jetzt muss ich noch mal benutzen, das Wort Zeitgeist, nicht am Ende doch auch selber überdreht. Also nicht nur konservativ ist, sondern es eben überdreht und dann eben die Brandmauer sozusagen überwindet.
Also konservativ wird man nicht dadurch, dass man am lautesten ruft, es zu sein. Das ist ja ein spannender Befund. Man sieht ja insbesondere die Rechtspopulisten, die AfD und andere mehr, die rühmen sich ja geradezu dadurch. Die wollen ja immer gerne konservativ sein. Warum? Weil das so ein bisschen den Mantel des Unschuldigen hat, zu sagen, ja, der Konservative, das kann ja eigentlich gar nicht so schlimm sein. In Wahrheit wollen aber die intellektuellen Vordenker der AfD, die da in Schnellroda und sonst wo wilde Programme entwickeln, die wollen ja eigentlich keine konservative, gemäßigte Weiterentwicklung, kein Reduzieren des Tempos, sodass es erträglich wird, sondern die wollen ja eigentlich eine Revolution hin zum Völkischen. Das muss man demaskieren. Die sind nicht konservativ. Wir hingegen sind es, und ich will zwei Punkte zum Thema Migration dabei herausgreifen. Dabei ist wichtig aus meiner Sicht schon zu sagen, weil Sie sagen, das sei ausgrenzend, wie wir argumentieren. Es ist urkonservativ, auch die Kategorie der Staatlichkeit als solche zu erhalten. Und deswegen muss es legitimerweise so sein, dass wir auch eine notwendige Differenzierung zulassen zwischen Staatsbürgern, dem Staat und der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist dadurch nicht rechtlos gestellt. Alle, die hier ein Aufenthaltsrecht haben, alle, die in diesem Staat leben, sind grundrechtsberechtigt Teil der Gesellschaft. Aber natürlich ist klar, dass die Staatlichkeit und die Frage, wer ist Teil dieser staatlichen Gemeinschaft, schützt dieser Staat seine Grenzen oder nicht, dass das auch eine legitime Kategorie ist. Das ist urkonservativ, auch beide Kategorien als wichtig, aber auch als unterscheidungsbedürftig zu sehen, Staat und Gesellschaft. Und das Zweite, was konservativ ist an unserer Migrationspolitik, ist, dass wir anders als die AfD ja nicht das Ende des Asylrechts wollen. Wir stehen zu dem Asylrecht gerade auch als historische Errungenschaft. Wir wollen nicht ein Ende des Asylrechts, sondern ein Ende des Missbrauchs des Asylrechts. Eine Situation, die im Moment dazu führt, dass wir eine viel zu hohe Zahl von ungesteuerter Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme haben. Und eine Situation, die im Moment auch, wenn ich das sagen darf, ja nicht unbedingt christlich ist. Dass sich Menschen auf den Weg machen, auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer, das ist ja nicht christlich. Wir lassen die Menschen darüber, wir lassen die Menschen dann über das Recht der Stärkeren entscheiden, wer nach Europa kommt. Aber man müsste eine Migrationspolitik machen, die dafür sorgt, dass wir auf der Grundlage von Kontingenten entscheiden können, dass die wirklich Schutzbedürftigen zu uns kommen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Konservativ ist es zu sagen, wir wollen das Asylrecht erhalten, das im Moment in großen Akzeptanzproblemen ist. Nicht konservativ wäre es zu sagen, wir wollen es leer laufen lassen, abschaffen, wie es die AfD will. Das ist nicht unsere Politik.
Herr Welzer, andererseits lachen sich nicht gerade die Rechtspopulisten gerade ins Fäustchen, wenn sie unserer Diskussion folgen, weil sie könnten sich jetzt auf den Standpunkt stellen, das, was Herr Amthor gerade gesagt hat, ist ja das, was sie schon vor 5 Jahren gefordert haben. Und das ist jetzt sozusagen in die Mitte der Diskussion gerückt.
Ja, das ist ja auch ein riesiges Problem. Hat Herr Amthor vorhin ja schon vehement abgestritten. Aber das ist in der Tat das Problem. Wir haben es auch bei den Berliner Runden nach den Landtagswahlen dann immer gesehen, dass der Kollege von der AfD feixend dasteht und sagt, ja, jetzt machen Sie ja alles das, was wir schon seit langem fordern. Und die Gegenargumentation unterblieb eigentlich, weil es gibt auch keine Gegenargumentation.
Ja, die gibt's gerne.
Aber jetzt würde ich gerne den konservativen Begriff noch mal genau an dieser Stelle haben, dass es das wache Wahrnehmen von Dysfunktionalitäten gibt, und den politischen Anspruch gegenzusteuern, wenn es Dysfunktionalitäten gibt. Das ist das eine. Da muss man sie aber auch genau identifizieren. Man muss aber auch die Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität prüfen. Das, was in den Wochen nach dem Attentat von Solingen passiert ist, ließ das alles komplett vermissen, hatte aber den Punkt, und da beharre ich drauf, ja, konservative Politik muss ja integrativ sein. Und zwar für alle Teile der Bevölkerung. Und da muss man extrem vorsichtig sein, ob man durch die geforderten Maßnahmen und die zugehörige Rhetorik nicht in die Gefahr gerät, bestimmte Personengruppen pauschal auszuschließen aus der Gesellschaft. Siehe das Beispiel mit Syrern und so weiter und so weiter. Ja, und da ging dann alles plötzlich durcheinander, aber sie haben den Effekt auf der psychologischen Ebene, dass sich Menschen, die eigentlich zugehörig sein wollen, plötzlich müssen die realisieren, nee, da hilft alle Mühe nicht, die wollen uns nicht.
Amthor, Schlussfrage. Eins ist klar, die Zeit hat uns dahin geführt, dass wir die Ampelparteien haben, die in Teilen marginalisiert wurden bei den Wahlen im Osten. Der Regierungsbildung im Osten ist ohne AfD oder BSW kaum noch möglich. Man braucht diese beiden Parteien, die man eher an den Rändern verorten würde. Das alles ist, ich muss ihn ein letztes Mal benutzen, auf diesen Zeitgeist, auf diese Zeit zurückzuführen. Führt uns dieser Zeitgeist in eine andere Republik womöglich?
Nein, wir werden den Zeitgeist, so wie ich es am Anfang gesagt habe, den vermeintlichen Zeitgeist ja nicht akzeptieren als ein unabänderliches Schicksal. Wir werden bei der Bundestagswahl dafür antreten, dieses Land wieder zu reparieren und auf Kurs zu bringen. Gegen die Populisten, aber auch gegen das, was die Ampel im Moment handwerklich nicht auf die Reihe bekommen hat. Und deswegen der Zeitgeist, diese Entwicklung, auch das Erstarken des Populismus, ist kein unabänderbares Schicksal, sondern wir treten dem mit einem selbstbewussten Anspruch für ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sein können, entgegen.
Herr Welzer, die Bitte um eine kurze Antwort. Teilen Sie den Optimismus?
Nein.
Deswegen sind Sie gut in Ihrem Job und ich in meinem. Wir brauchen den Optimismus.
Herr Welzer, das ist die Definition von kurzer Antwort gewesen.
Ja,
vielen Dank Ihnen,
sehr gerne.
Vielen Dank Ihnen, Herr Amthor, für die Diskussion. Und Ihnen zu Hause, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Sie wissen, jetzt folgt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei Phoenix, bleiben Sie gesund. Tschüss.